Hallo zusammen. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, habe ich noch eine Bitte an euch. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir dabei helfen würdet, die Podcast-Inhalte weiter zu verbreiten. Und das könnt ihr machen, indem ihr den Podcast bzw. die Folgen kommentiert, bewertet, indem ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt und gerne auch die Inhalte teilt. Das Gleiche gilt übrigens auch für meinen YouTube-Kanal. Das ist Hundeschule Püster, aber das verlinke ich auch immer noch mal unter jeder Folge. Dort könnt ihr uns dann beim Reden zusehen. Es sind also die gleichen Inhalte. Die lade ich dann eben nur dort hoch. Und es wäre auch super, wenn ihr vielleicht dort auch meinen Kanal abonnieren würdet und lasst auch super gerne einen Kommentar dann da. Ja, ich danke euch und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ciao! Hallo, liebe Dana.
Hallo, Anja.
Dana, ich freue mich total. Ich glaube, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Bist du zum zweiten oder zum dritten? Du bist zum dritten Mal bei mir.
Ich glaube, ich bin zum dritten Mal hier, ja.
Genau. Also wir haben einmal das Rasseporträt zusammen gemacht über die Aussies.
Genau.
Und dann haben wir das spannende Thema besprochen, wenn ein Baby in die Familie kommt und es sind schon Hunde da.
Genau, Schwangerschaft und Hunde,
genau.
Glaube ich, war es
genau.
Eben so.
Der Titel, den weiß ich nicht mehr, aber das war der Inhalt.
Genau.
Super, ich freue mich sehr, denn heute unterstützt du mich bei meinem Welpenprojekt.
Ja,
ach, genau. Dana, du musst dich ja noch vorstellen.
Gerne. Ich heiße Dana Bracht, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, habe eine kleine Hundeschule mit einer ganz tollen Geschäftspartnerin zusammen und habe selber zwei Aussies und trainiere auch ganz viel mit den beiden Aussies von meiner Mama und habe jetzt seit 2 Jahren einen kleinen Sohn. So lange ist das schon her, dass wir gesprochen haben.
Wahnsinn, ja.
Genau, und bin jetzt auch wieder schwanger und wir bekommen im Sommer noch ein Baby.
Ach, wie schön, da freue ich mich sehr für euch. Dana, magst du mir noch sagen, wie deine Hundeschule heißt und wo ihr sitzt?
Ja, auf jeden Fall gerne. Unsere Hundeschule heißt Dogtrain Plus. Wir machen ein bisschen Training vor Ort und ein bisschen Training online. Haben wir immer verschiedene Angebote. Genau, und die ist, ja, grob gesagt zwischen Osnabrück und Hannover, so am Rande von NRW zu Niedersachsen.
Okay, super, vielen Dank. Es ist ja immer nur wichtig, dass wir Menschen dich jetzt so sympathisch finden, unbedingt zu dir wollen, dass sie wissen, wo sie suchen können. Also ich verlinke dich natürlich auch. Ne? Genau. Wir wollen heute darüber sprechen, was man vielleicht beachten sollte, wenn ein Hütehundwelpe in die Familie einzieht. Und bevor ich damit loslege, lese ich nochmal gerade so einen kleinen theoretischen Unterbau oder Überbau oder wie auch immer man das sagen soll, vor. Ja. Also, einen Moment. Jeder Lebensabschnitt hat eine Funktion, die mit Verhalten einhergeht. Das Wissen über diese Entwicklungsabschnitte, deren Funktion und das zu erwartende Verhalten ist wichtig, um Konflikten vorzubeugen. Das Verhalten des Hundes ideologiefrei einordnen zu können und den Hund so optimal zu unterstützen. Die einzelnen Entwicklungsabschnitte sind fließend und je nach Rasse und Individuum individuell einzuschätzen. Die Welpenzeit endet per Definition spätestens mit der 16. Lebenswoche und dem Beginn des Zahnwechsels. Theorie aus. Wunderbar. Und jetzt können wir ins Thema einsteigen. Weißt du, ich hatte nämlich überlegt, dass wenn Menschen ein Welpen adoptieren und eben auch von einer bestimmten Rasse, dann tun sie das ja nicht ohne Grund. Sie haben irgendwie ein Faible für die Rasse und suchen ja oft dann im Netz nach Infos über ihre Rasse. Und wir hatten uns ja gerade schon im Vorfeld darüber unterhalten, dass dir es ein bisschen schwer gefallen ist, ja zu sagen, ja, der Hütehundwelpe zieht ein, Hütehund ist ja nicht gleich Hütehund, ne? Und jedes Individuum ist ja auch anders.
Ja.
Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen deine Gedanken zu schildern.
Ja, genau, gerne. Wir hatten ein bisschen über die Bedürfnisse gesprochen, die Hütehundwelpen so mit sich bringen. Und das finde ich immer so ganz schwierig zu sagen, dass alle Hütehundwelpen vielleicht genau dieses Bedürfnis haben. Ich habe 4 Aussies hier, mit denen oder die bei uns aufgewachsen sind, wenn ich meine beiden und die von meiner Mama zusammennehme. Und die sind alle 4 so ultra unterschiedlich gewesen. Auch in ihren Bedürfnissen, in dem, was sie brauchten, in dem, was sie gefordert haben oder von uns vielleicht an Unterstützung brauchten, einfach, dass ich das echt ganz schwierig finde zu sagen, irgendwie alle Hütehundwelpen haben so dieses Bedürfnis. Und trotzdem kann man, glaube ich, schon sagen, dass zumindest alle Hütehundwelpen sicherlich ein großes Bedürfnis nach Bewegung zum Beispiel haben.
Ja, passt doch schon mal super.
Das,
Ja.
glaube ich, kann man durchaus so einfach allen Hütehundewelpen ein Stück weit aufdrücken, weil die einfach, also die Hunde werden für irgendwas gezüchtet und dann werden die entsprechenden Tiere selektiert und die werden verpaart, die vielleicht genau das, was die Menschen brauchen, mitbringen. Und bei Hütehunden ist es nun mal so, dass die eben vielleicht große Kreise um eine Herde laufen müssen, vielleicht schnell ausscheren müssen, um ein Schaf, ein Rind, was auch immer der Hund jetzt gerade wieder zurückbringen möchte, wieder einfangen soll. Und da ist eben viel Bewegung und auch schnelle Bewegung durchaus dabei. Und das ist, glaube ich, was, das darf man nicht unterschätzen. Gerade auch in Bezug auf Welpen, dass sie dieses Bedürfnis mit Sicherheit irgendwo haben.
Ja, das war eine super Einleitung zu dem Thema. Achso, Quatsch, ich wollte vorher noch was sagen. Also an alle, die jetzt zuhören, wenn ihr euch jetzt für Australian Shepherds interessiert, dann könnt ihr gerne das Rasseporträt hören von Diadana, weil da klären wir das dann eben auch nochmal ganz genau, natürlich auch mit der Individualität der einzelnen Hunde. Und trotzdem haben sie irgendwie so einen genetischen Rahmen, ne? Und dann bewegt sich einer links, einer rechts, einer in der Mitte davon, so wie das eben mit der Verteilung so ist. Genau, das nur nochmal so als Info. Und ja, was ist ja die Frage, wo fangen wir immer an bei solchen Themen, ne? Wenn jetzt ein Hütehundwelpe einzieht? Ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Unterscheidet sich ein Hütehundwelpe von einem Welpen, weiß ich nicht, Chihuahua, Begleithund, Irish Setter, was es auch immer noch gibt? Gibt es da Besonderheiten von der Rasse her, auf die ich vielleicht achten sollte? Achten im positiven Sinne, zu schauen, was braucht der? Du hast eben schon gesagt, sie bewegen sich gerne, brauchen viel Bewegung eventuell. Die Frage ist recht offen, ne? Kannst du damit was anfangen?
Ja, doch, ich glaube schon.
Okay.
Genau, also ja, die unterscheiden sich. Und ja, auch da gibt es bestimmt Individuen, die total easy und gechillt sind. Aber Hütehunde haben, wie du sagst, eben auch diesen genetischen Rahmen. Den können sie halt nicht einfach, die können wir nicht einfach außen vor lassen. Und ja, deswegen unterscheiden die sich durchaus auch von anderen Rassen. Und wir sehen ja in unserer Hundeschule natürlich nicht nur Hütehunde, aber schon viele, die kommen. Und es zeichnet sich halt durchaus immer bestimmte Probleme oder bestimmte Themen ab, die einfach immer gleich sind. Und ein Hütehundwelpe, das Thema Bewegung hatten wir schon.
Ja.
Häufig sind die auch sehr, sehr eng an ihre Sozialpartner gebunden. Und auch das ist ja erstmal super. Aber auch das kann ja durchaus, wenn wir zum Thema Trennungsstress kommen, zu einem Problem werden. Da hast du, glaube ich, auch schon eine Folge zu aufgenommen. Die sind aber trotzdem auch sehr eigenständig. Wenn ein Hund, also ein Hütehund, bei seiner Arbeit ist, kann der ja nicht in jeder Sekunde nur darauf warten, dass sein Mensch ihm immer alles sagt. Der muss ja durchaus auch, wenn wir jetzt beim Thema Hüten einer Herde bleiben, was wir eben schon kurz hatten, muss der ja durchaus auch eigenständig mal ganz schnell eine Entscheidung treffen, weil es sonst vielleicht einfach schon zu lange gedauert hat und das eine Tier schon völlig weit weg ist. Deswegen sind die häufig eben auch sehr, sehr eigenständig. Und viele haben in meinem Kopf, ich hole mir einen Hütehundwelpen, der ist intelligent, der möchte gerne was lernen
Ja.
und das macht es mir irgendwie einfach. Und
Okay.
da können halt durchaus auch schon Probleme entstehen. Ja, die können mit Sicherheit toll lernen, aber ja, die machen es einem auch nicht unbedingt immer einfach, weil sie lernen ja nicht nur das, was wir wollen, was sie lernen den ganzen Tag.
Okay.
Das ist schon
Ja,
zu.
verstehe. Ja. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen tiefer
Ja.
eintauchen. Ich habe gerade so vor meinem Auge so kleine Insta-Filmchen oder auch auf Facebook schwirren die so oft rum, dass gerade die Vertreter der Hütehundrassen, dass die Welpen sehr oft, ich nenne es doch einfach mal so böse, zur Ruhe gezwungen werden, indem sie in Boxen
Ja.
verbracht werden, wo dann natürlich immer gesagt wird, ja, die müssen Ruhe lernen.
Ja,
Ich sehe
großes
das eben
Thema.
meistens von Hütehunden, aber ich habe ja auch zum Beispiel gelernt, dass Welpen eigentlich sowieso viel weniger schlafen als erwachsene Hunde, was eben auch normal ist. Früher hat man ja immer gesagt, die müssen irgendwie 18 bis 20 Stunden ruhen, was ja absolute Stress für Mensch und Hund dann irgendwie immer bedeutet hat, weil sie es eben nicht tun. Und die Frage, also was ich mich immer frage, ist, warum machen Menschen das? Weil das bedeutet ja für den kleinen Hund, klar, man kann das aufbauen, dass er sich auch entspannt da drin. Aber ja, jetzt nicht irgendwie 2 Stunden in der Box rumliegt, ne? So
Ja.
eine Box kann ja auch Schutz bieten. Wird das geraten, um später einem Hund, um vorzubeugen, dass die Hütehunde, und ich sehe viele Aussies leider auch, die oft so sehr, sehr mit einem hohen Erregungsniveau rumlaufen,
Ja.
um dem irgendwie vorzubeugen, wobei das eine mit dem anderen ja jetzt auch nicht so viel zu tun hat. Also ich überlege mir jetzt gerade so, wo wir so ein bisschen spitzfindig mal drauf gucken können, wo eben auch so
Ja.
Vorurteile herrschen.
Ja, genau. Also das Thema Ruhe habe ich mir ja auch groß markiert auf
Super.
meinem Zettel, weil es tatsächlich was ist, was in den sozialen Medien oft einfach also es gibt immer so die Extreme. Einer sagt, der Hund muss ausgelastet werden und dann soll der aber ständig ausgelastet werden. Und dann gibt es die andere Extreme. Das sind Leute, die sagen, aber der muss nur Ruhe lernen. Im ersten Lebensjahr, das ist so meistens der Satz, im ersten Lebensjahr muss ein Hütehund oder ein Aussie oder welche Rasse jetzt auch immer nur Ruhe lernen. Und das geht ja einfach erstmal gar nicht. Also kein Welpe kann nur Ruhe oder nur ruhig sein. Die
Ja.
müssen sich bewegen. Ich sehe das jetzt bei meinem kleinen Sohn zum Beispiel auch. Der entdeckt irgendwelche neuen Fähigkeiten seines Körpers und dann muss er die ausprobieren. Und bei den Hunden habe ich das schon, also gerade bei Liv damals, genauso beobachtet. Liv hat sich als relativ junger Hund, kein Welpe mehr, aber als Junghund, ich glaube, da war sie ganz knappe 5 Monate, eine Zehe am Fuß gebrochen. Und dann musste die 5 bis 6 Wochen, durfte die eigentlich gar nicht laufen. Und als sie dann am Ende wieder diesen Verband ab hatte und wir hatten das Okay vom Tierarzt, dass die Leine ab darf und dieser Hund darf einmal richtig rennen, hat die so viel rausgelassen und hat tatsächlich, also es war wirklich so, es wirkte so, als hätte sie mit einem Mal, oh Gott, ich kann das jetzt und das kann ich jetzt und ich kann mich so bewegen und ich kann so schnell rennen. Und das hat die erstmal alles ausprobiert. Und ich glaube, man kann und sollte auf gar keinen Fall einen Hütehundwelpen irgendwie mit der oder unter der Prämisse, ich möchte dem Ruhe beibringen, nur in eine Box sperren, weil es einfach normal ist, dass die nicht nur ruhig sind. Die müssen zwischendurch auch rennen und diese wilden 5 Minuten auch, die sind in einem gewissen Maße vollkommen normal.
Ja, ich danke dir, weil ich das wirklich sehr wichtig finde, dass wir Hunde nicht dazu zwingen zu ruhen, weil das auch für diesen Entwicklungsabschnitt ja einfach überhaupt nicht passt. Die
Nee,
sind ja darauf
genau.
aufgelegt, ne, die Welt.
Genau. Und es ist halt auch sehr frustbehaftet, wenn man einfach in eine Box gesperrt wird und das Bedürfnis, jetzt sind wir wieder bei Bedürfnissen, eigentlich ja gerade ein ganz anderes ist. Stattdessen könnte man ja viel besser anfangen, den Hund vielleicht in der Erregung abzuholen, in der er gerade ist. Also wenn der jetzt gerade seine wilden 5 Minuten hat, vielleicht dann einfach mal die Gartentür auf und dann soll der mal kurz 5 Minuten durch den Garten rennen. Und danach kann ich ja vielleicht anfangen und ihn abholen und ihm helfen, dass ich vielleicht mit einem Suchspiel helfe, dass er ruhiger werden kann. Oder es gibt ja auch das Zehn-Leckerchen-Spiel, das finde ich ultra toll. Und auch da kann man von schnellen und weiten Bewegungen zu immer langsameren und kürzeren Bewegungen arbeiten, dass man dem Hund einfach in seiner Erregungskurve hilft, einfach ein bisschen nach und nach ein bisschen besser runterfahren zu können.
Ja.
Ja, und dann gibt es mit Sicherheit auch Hunde, die sich wirklich schwer tun. Dieses, ich lege mich ab und ich chill mal in Gänze zu zeigen. Also bei Liv war das durchaus auch schwierig als junger Hund. Aber man kann das halt auch nicht immer nur erwarten. Trotzdem haben wir Liv, besonders im Garten zum Beispiel, musste sie das erste Jahr oft zwischendurch an die Leine. Also musste, wir haben sie dann einfach mal angeleint irgendwann und vorher durfte die ganze Zeit durch den Garten rennen und alles entdecken und Spaß haben und Quatsch machen. Und trotzdem hätte die das auch einen kompletten Tag gemacht. Und das ist natürlich irgendwann zu viel, weil die schon irgendwann schlafen müssen oder sich mal erholen müssen und ein bisschen verarbeiten müssen. Wir haben es dann so gemacht, dass wir tatsächlich in dem ersten Lebensjahr von Liv, im ersten Sommer, haben wir ganz viel zusammen im Garten auf einer Decke gelegen, gekuschelt. Wir hatten eine Leckerchentasche oder eine Dose mit Leckerchen dabei. Wir haben es immer wieder belohnt, wenn sie sich ruhig verhalten hat. Wir haben sie halt leicht gemacht. Also haben sie einfach erstmal leicht gemacht, dass sie es schaffen kann, und haben es uns leicht gemacht mit einer Leine, dass wir nicht ständig diesen Hund vielleicht wieder zurückrufen oder einfangen mussten. Und haben aber das eben nicht den ganzen Tag gemacht. Die musste nicht den ganzen Tag im Garten nur ruhig sein, das geht nicht. Aber irgendwann, wenn wir gemerkt haben, eigentlich ist das Fass jetzt auch mal voll, haben wir ihr dabei einfach ein bisschen geholfen oder sind reingegangen und haben es ihr so ein bisschen einfacher gemacht.
Ja, das sind ja wirklich sehr wertvolle Hinweise, da danke ich dir für, weil das ist ja eigentlich ganz einfach und auf die einfachen Ideen kommt man ja oft gar nicht, ne, weil man ja ja, manchmal nach, weiß ich nicht, dann sich Trainingsanleitungen durchliest, die dann so kompliziert sind, dass man sagt, mache ich gar nicht mehr, ich kann ich nicht. Ne? Super,
Genau.
deshalb vielen Dank. Lara,
Genau.
ich
Und
muss noch mal,
was
ja,
ich ganz wichtig finde, das will ich gerne noch
auf jeden Fall.
sagen. Viele haben Angst, dass sie zu viele Leckerchen geben. Also wenn man sich da so einen Nachmittag dann irgendwie irgendwann mal für eine Stunde oder zwei in den Garten setzt, landen da natürlich schon bei einem Hund unter Umständen mal einige Leckerlis im Magen. Oder eine Kaustange oder eine Schleckmatte oder was auch immer man da hat. Aber ich vertrete zumindest sehr stark die Meinung, dass man gerade bei so einem jungen Hund eigentlich gar nicht zu viel belohnen kann. Man kann an der Futtermenge vielleicht dann ein bisschen reduzieren, wenn man Angst hat, dass der zu dick wird. Aber alles, was man so gerade am Anfang in Ruhe und mit viel positiver Verstärkung mit diesem Hund trainiert und ihm es so ja auch leicht macht, das zu zeigen, was man gerne von ihm möchte, das zahlt sich einfach in den ganzen Jahren hinterher so viel aus. Und man spart sich dann im Endeffekt ja auch wieder ganz viele Leckerlis, die man nicht für irgendwelches Problemverhalten einsetzen muss, weil man das gar nicht erst so weit hat kommen lassen. Und also wir haben ganz viele, die in den Welpenkursen auch immer wieder sagen, muss ich jetzt ewig so viel belohnen? Nein, muss man natürlich nicht. Man kann das alles auch echt schnell wieder reduzieren. Aber gerade für den Beginn ist es doch sinnvoll, dem Hund es so leicht zu machen, erstmal, dass er es schaffen kann und auch, dass es sich für ihn einfach total lohnt, dass er das auch gerne macht am Ende, weil es eben so lohnenswert ist. Und dann habe ich mir Probleme mit meinem Hund erspart, meinem Hund wahrscheinlich sehr viel Frust erspart. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Grundstock oder Grundpfeiler oder wie man es nennen mag, auf dem ich weiter aufbauen kann.
Ja.
Also Liv geht heute in den Garten, spielt ein bisschen, schnüffelt ein bisschen und dann sucht sie sich eine nette Stelle und schläft.
Ja. Finde ich auch einen mega, mega wertvollen Hinweis. Also gerade das hört man ja auch von Welpenbesitzern, wie du schon sagst, ja, aber ich kann ja jetzt nicht so viele Leckerchen füttern. Man kann ja auch gut, die meisten füttern ja heute Trockenfutter, dass man da die Bröckchen nimmt, die kann man ja auch mit ein bisschen Brühe aufpimpen, zum Beispiel, dass es dann einen besonderen Touch hat oder so, ja. Und gerade was du auch sagst, dass so Ortskonditionierungen von Anfang an stattfinden, dass man sich überlegt, jetzt habe ich hier einen Hütehundwelpen und ich habe eben einen Garten und ich hau mal ein Klischee raus, dass eventuell Welpen einer Hütehundrasse ein bisschen reizoffener und empfänglicher für die Umwelt sind als vielleicht andere Rassen oder
Ja.
Vertreter anderer Rassen und dass ich mir da eben überlegen sollte von Anfang an, was möchte ich denn für eine emotionale Verknüpfung bei meinem Hund haben? Also möchte ich den Garten dazu haben, dass der da richtig hochdreht? Ist ja auch, also ist ja wertfrei. Kann man ja gucken, wie man das haben möchte, ja?
Genau.
Oder möchte ich den Garten eher als ruhigen Erkundungsort haben und eben nochmal so ein bisschen chilliger gestalten? Was sollte ich mir halt vorher überlegen,
Ja.
wie ich so die Umwelt belegen
Genau.
möchte? Okay.
Genau, und auch vielleicht, wie viel Zeit verbringe ich im Garten? Wenn ich natürlich wirklich im Sommer jemand bin, der eigentlich den ganzen Tag draußen ist, dann wäre das echt hilfreich, wenn der Hund auch draußen zur Ruhe kommen kann. Weil sonst ist es halt auch für einen erwachsenen Hund irgendwann echt zu wenig, wenn man morgens rausgeht und abends irgendwann erst wieder reingeht und der hat dazwischen gar nicht geschlafen.
Ja, finde ich gut. Gut zu wissen. Ja. Werner, jetzt komme ich zu meiner Klammer, die ich eben aufgemacht habe. Und da
Ja.
steht nämlich eine Frage drin.
Ja.
Wenn jetzt ein Aussie-Welpe in eine Familie kommt, ich würde gerne noch mal so ein bisschen die Unterschiede rausarbeiten, weil in allen Rasseporträts haben wir ja auch gesagt, ich sag mal, der Aussie so und so und so bringt diese Bedürfnisse und diese Verhaltensweisen mit sich. Kannst du vielleicht aus eigener Erfahrung sagen, was, oh, du hattest bisher nur Aussie-Welpen, glaube ich, ne? Aussies.
Früher hatten wir einen Mischling.
Okay, also
Davor hatten wir einen Mischling.
was unterscheidet zum Beispiel ein Aussie-Welpen von einem Jagdhund-Welpen oder einem Begleithund-Welpen? Also, die sind alle klein, die wollen sich alle viel bewegen, die wollen die Welt erkunden, aber es muss ja irgendwelche Unterschiede geben, denn sie sind ja alle mal für eine andere Funktion gezüchtet
Ja.
worden. Bei mir, warte gleich, sofort kommst du dran,
Ja, erzähl.
und bei mir ploppen dann im Gehirn so Bilder auf, wie Aussie-Welpen reagieren besonders auf Bewegung, wenn zum Beispiel Kinder im Haus sind, dass sie viel hinterherlaufen. Sie
Ja.
reagieren stark auf äußere Reize und sind vielleicht auch etwas schneller an, also mit an meine ich
Ja.
aufgeregt.
Ja.
Jetzt bist du dran.
Ja, genau das würde ich so unterstreichen erstmal. Und
Okay.
auch das leitet sich ja ein Stück weit aus dem Einsatz dieser Hunde, aus dem ursprünglichen Einsatz, also die wenigsten Hütehunde werden doch dafür eingesetzt, dass sie
Ja.
hüten. Aber auch daraus leiten sich ja eigentlich diese Eigenschaften, die du genannt hast, ab, dass man schnell auf Reize reagieren muss, dass man überhaupt, also auch dieses, der Hund ist reaktiv, ist ja häufig eigentlich eher damit belegt, dass der unerwünschtes Verhalten zeigt. Aber reaktiv zu sein bedeutet ja eigentlich, würde ich jetzt für mich erstmal sagen, nur, dass man eben auch schnell auf Reize reagiert. Und wie man jetzt genau auf diese Reize reagiert, ist erstmal außen vor. Aber da ist erstmal eine Reaktion. Und ja, da sind Hütehunde durchaus sicherlich ein bisschen reaktiver, sage ich jetzt einfach mal, oder empfänglicher als manche andere Hunde. Einfach weil sie das mal für ihre Arbeit gebraucht haben. Und jetzt leben halt die wenigsten Hütehunde noch irgendwo an einer Farm, wo sie irgendwie am Schaf oder auch am Rind oder wo auch immer eingesetzt werden. Und da entstehen halt häufig diese Probleme, was du auch genannt hast, ne? Dass man in einer Familie vielleicht mit Kindern kann das mal ein Problem geben, weil die Kinder sind laut, Kinder rennen und Kinder bewegen sich nicht so langsam. Kinder bewegen sich häufig auch für einen Hund irgendwie seltsam, schwer einschätzbar.
Und sie lösen ja auch, sage ich mal, so eigentlich, wenn ich das mal so platt sagen darf, auch jetzt gerade bei Hütehunden, so ein genetisches Programm aus. Also das heißt, da läuft was, ich laufe hinterher
Ja, genau, das kann durchaus
und halte es
sein.
fest.
Genau, und gerade wenn man jetzt auch nochmal überlegt, dass Kinder vielleicht auch irgendwelche Geräusche oder Töne von sich geben, die vielleicht für die Hunde erstmal anders sind, als erwachsene Menschen das tun, kann das ja durchaus auch mal zu einer kleinen Unsicherheit oder einer Überforderung in der Situation führen. Und dann fallen Hunde halt häufig in das Verhalten, was genetisch veranlagt ist, weil es einfach einfach ist, ne? Dann braucht man nicht viel nachdenken, das kann man einfach tun. Deswegen fallen Hütehunde dann halt häufig in ein Güteverhalten oder reaktives Verhalten. Und das ist ja tatsächlich, also Güteverhalten ist ja eigentlich nur Jagdverhalten, nur bestimmte Sequenzen, die ein bisschen selektiert wurden. Also dieses Anschleichen und Fixieren ist da halt ein bisschen ausgeprägter gezeigt als vielleicht das Apportieren, was vielleicht ein Labrador würde. Oder
Aber eben gepaart mit einer sehr hohen oder ich sag mal einer niedrigen Reizschwelle.
genau, mit einer
Ne?
niedrigen Reizschwelle. Genau, das ist halt was, was man bei vielen Hütehunden und also vor allem dann natürlich auch Welpen beobachtet und auch oft eben beobachtet, wenn sie vielleicht tatsächlich übermüdet sind, überfordert sind oder in der Situation unsicher sind. Und da ist dann wieder der Mensch gefragt, dass er unterstützt.
Okay, dann kommen wir doch mal zu ein paar ganz praktischen Ideen. Und zwar, also ich habe jetzt hab mich dazu entschieden, ein Hütehund-Welpe zieht ein Border Collie oder ein Aussie, wobei die natürlich auch noch mal unterschiedlich sind, aber wir versuchen eben jetzt mal die große Schnittmenge zu finden.
Ja.
Und wir haben ja jetzt ein paar Dinge aufgeführt, die ich sag mal in Anführungsstrichen typisch Hütehund-Welpe oder Hütehund sind. Und was mir aber ganz wichtig ist, dass wir das eben nicht als Problem darstellen, sondern das bringt diese Rasse mit sich. Und vielleicht hat man sich ja auch gerade deshalb für diesen Hund entschieden und nicht nur, weil er gerade in Mode ist und so schön bunt ist. Das
Ja,
heißt, ich,
wäre gut.
wie, genau, wie mache ich denn aus diesen Dingen, die wir jetzt erarbeitet haben, das heißt schnelle Erregbarkeit, es geht schnell so auf Bewegungen ab, also läuft hinterher, zwickt gerade der Aussie, zwickt ja auch mal ganz gerne, aber er soll ja auch mal festhalten, wenn wir jetzt von der genetischen Veranlagung ausgehen, bellt auch mal gerne in hohen Erregungslagen,
Oh ja.
ist reizoffen. So, wenn wir das jetzt, wenn wir sagen, genau das habe ich mir ja anscheinend gewünscht, sonst hätte ich mir ja nicht so einen Hund gekauft. Wie kann ich denn ganz konkret mein Aussie-Welpen darauf vorbereiten, mit all diesen Eigenschaften, die er hat, dass es nicht so viele Konflikte gibt, dass er
Ja.
die Bedürfnisse ausleben kann, weil sonst geht es auch nicht. Wir wollen ja keinen Welpen haben, der schon
Ja.
ständig im Frust lebt, weil man sagt, das darfst du nicht und lass das und der wird eingesperrt, sondern wie kann ich kreativ und konstruktiv mit diesen angeborenen Verhaltensweisen umgehen? Ist auch
Ja,
eine
genau.
schwierige Frage, ne? Aber vielleicht hast du ja ein paar Ideen.
Ich glaube, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Genau, die Frage ist eigentlich, finde ich ganz gut. Genau, das ist einmal schon gesagt, also er muss sich irgendwie bewegen können. Er muss einmal seinem Bedürfnis nach Bewegung nachkommen können. Und nur unterdrücken, hast du selber schon gesagt, geht halt nicht. Das ist halt so. Dann haben wir noch ganz andere Probleme irgendwann, dann steigert sich das alles nur. Aber was man durchaus mit einem Hütehund-Welpen machen kann, dass man einfach von vornherein schaut, wie lernt der etwas kennen und wie zeige ich dem die Dinge, die wir in unserem Leben brauchen. Wenn ich überhaupt nie, also ich will vielleicht keine Kinder oder ich bin schon älter und ich habe irgendwie auch keine Familie oder wie auch immer, wenn ich weiß, in meinem Umfeld gibt es keine Kinder und ich habe da vielleicht auch nicht Leute, dass ich noch davon ausgehe, da kommen noch Kinder zu, dann muss der ja nicht mal im Prinzip groß lernen, mit Kindern irgendwie auf engem Raum oder so zurechtzukommen. Aber viele Leute haben ja doch irgendwo in der Familie Kinder und wenn die wissen, da kommt auch mal jemand zu Besuch, macht es ja schon Sinn. Und ich habe schon immer wieder Leute gehabt, die sagen dann, ja, dann bin ich auch immer irgendwie am Kindergarten vorbei oder so und dann war der Hund da ganz aufgeregt. Und das macht halt großen Sinn zu überlegen, wie bringe ich meinem Hund diese Dinge näher, aber so, dass der eben nicht groß aufgeregt werden muss, sondern vielleicht einfach erstmal mit viel Abstand zu einer Zeit irgendwo hingehen, wo durchaus mal ein Kind ist oder mal ein Kind in den Garten oder sich mit irgendwem treffen, aber mit viel Abstand und viel Ruhe. Sodass der Hund vielleicht einfach mal nur 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten was beobachten kann. Aus einer großen Entfernung. Ich setze mich vielleicht einfach mit dem auf eine Wiese oder lasse den sogar im Kofferraum und setze mich zu dem Hund in den Kofferraum mit rein und gucke von da aus und belohne ruhiges Verhalten. Dass der einfach diese Reize, die da jetzt wichtig sind, wie jetzt war es gerade im Beispiel ein Kind, es kann ja auch was anderes sein, einfach erstmal mit einer ruhigen Emotion, also entspannt kennenlernen kann und beobachten kann und dass ich dann vielleicht ruhiges Verhalten direkt noch belohne, das ruhige Zuschauen oder ruhige Hinschauen oder sogar das Abwenden von diesem Reiz belohne. Und halt wichtig mit der Emotion, dass es halt ein entspannter Hund dabei ist, dass der Hund nicht unsicher wird, dass das nicht so ist, dass das Kind auf diesen Hund zugerannt kommt oder ein anderes Tier, wenn ich vielleicht ein Pferd ihm näher bringen will, weil ich ein Pferd habe oder so.
Das ist ein gutes Beispiel, weil Pferdebesitzer ja oft Hütehunde
Genau.
dann auch haben, ja.
Genau. Und da ist
Okay.
es einfach wichtig, dass der Hund das entspannt und ruhig kennenlernen kann. Und die Zeitspanne muss halt am Anfang nicht eine halbe Stunde, Stunde sein. Das reicht ja erstmal 5 bis 10 Minuten mit viel Abstand und sich einfach auf eine Wiese setzen oder aus dem Auto rausgucken.
Ja, finde ich super. Also finde ich einen ganz wertvollen Hinweis und ich habe noch eine Frage dazu. Wenn ich jetzt Ersthundebesitzerin bin, woran erkenne ich denn den Unterschied zwischen einem aufgeregten und einem entspannten Hund? Also ja, also wenn ich jetzt an die beiden äußeren Enden gehe, kann ich natürlich sagen, der springt wild in die Leine und beißt in die Leine und bellt und auf der anderen Seite liegt er auf der Seite und schläft. Aber dazwischen gibt es ja noch viele Graustufen, die ja oft nicht so leicht erkennbar sind. Also es gibt ja zum Beispiel Welpen, die dann so forsch auf etwas zugehen, so ein bisschen schon so einen steifen Muskel, haben ja Welpen durchaus auch schon, ja. Ist das Aufregung schon? Ist das schon zu viel, wenn ich diese Körpersprache sehe?
Genau, das muss man gut beobachten. Und
Mhm.
also man kann das nicht pauschal sagen. Es kann
Ja.
durchaus sein, dass das ein Welpe ist, der einfach sehr vielleicht neugierig und ja, will gerne entdecken und will das erforschen ist. Aber das kann durchaus ja auch sein, wenn vielleicht dabei die Rute sehr stark, sehr weit nach oben erhoben ist, und der Gang vielleicht auch nicht mehr locker, sondern eher so ein stachsiger, starrer oder steifer, das passt besser, steifer Gang ist. Dass man dann schon mal so ein bisschen guckt, noch mal ganz genau hinschaut. Und also ich glaube, es ist nie ein Fehler, im Zweifel ein bisschen mehr Abstand aufzubauen. Näher ran kann man immer gehen. Wenn man merkt, der Hund ist entspannt, kann man immer näher rangehen. Aber so nah ranzugehen, dass man wirklich merkt, oh, jetzt ist der Hund total überfordert und dann wieder weiter weg, dann ist es ja eigentlich schon gerade zu spät gewesen. Deswegen finde ich es nie verkehrt zu sagen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie ich es einschätzen würde. Da gehe ich halt mal 10 Meter weiter weg nochmal. Genau.
Kann ich beim Welpen auch schon so ein bisschen diese Regel aufstellen? Auch ich sage es auch nochmal, gilt natürlich auch nicht für alle erwachsenen Hunde, aber wenn der Hund essen kann, ist er noch in einem Bereich, wo er zumindest noch ein bisschen denken kann und noch nicht so drüber ist mit der Erregung. Ist das bei Welpen auch so oder ist die Regel da, erwischt die da eher?
Also zumindest meine eigenen Erfahrungen sagen, dass es durchaus Welpen gibt, die auch dann nicht essen können. Unsere Happy ist auch so ein Typ gewesen. Bei Stress isst die halt nichts mehr. Aber ich glaube, also ich habe auch schon viele Hütehunde gesehen, die wirklich sehr, sehr futtermotiviert waren. Und dann kann man aber durchaus darauf achten, wie nimmt der Hund das
Ja,
Futter?
super. Ja.
Nimmt der das und schlägt mir das irgendwie einmal so von der Hand oder nimmt das einfach so mit den Lefts, mit dem Maul relativ vorsichtig oder hackt dem halt die Hand bei ab. Das ist halt häufig schon ein Indiz dafür, dass einfach auch die Erregung sehr hoch ist. Selbst wenn der Hund eben noch Futter nehmen kann oder vielleicht einfach immer Futter, in jeder Situation Futter nimmt, dann kann man eben darauf achten, wie nimmt er das? Ist er dabei sehr hektisch? Ist er sehr grob dabei? Das ist halt häufig ein Indiz dafür, dass es doch eine sehr hohe Erregungslage gerade ist.
Super, Dana, das finde ich total wichtig, weil darauf wollte ich nämlich auch so ein bisschen hinaus, weil es ja oft so schwierig ist, Körpersprache einzuordnen und man kennt sich ja auch noch gar nicht, ne?
Ja,
Aber
genau. Und ich finde es auch
ja.
selber sehr, sehr schwierig, in der Situation X jetzt sofort alles zu beobachten. Also selbst ich als Trainer mache gerne Videos und gucke mir so ein Video dann aber auch nicht nur einmal hinterher an, sondern, keine Ahnung, 5, 6 Mal, bis ich für mich vielleicht denke, jetzt habe ich wirklich so erstmal alles, was für mich wichtig ist, erfasst. Und das kann ich ja in der Situation währenddessen gar nicht tun. Dann achte ich noch darauf, wo läuft der Hund hin oder was macht er gerade? Habe ich noch ein Leckerchen? Habe ich die Leine? Da habe ich ja so viele Dinge, gerade auch als Ersthundebesitzer vielleicht, auf die ich mich konzentrieren muss, dass es wahrscheinlich schon schwer ist, gleichzeitig noch auf alle körpersprachlichen Signale einzugehen. Aber vielleicht hat man mal die Familie dabei und es kann durchaus mal jemand Zweites filmen, dass man mal sagen kann, komm, ich gucke mir das später mal an und vielleicht fällt mir mal was auf. Und parallel vielleicht gucke ich mir woanders mal Sachen zu Körpersprache an und lerne einfach mal. Je mehr man darüber einfach weiß und darüber gelernt hat, desto einfacher fällt es ja einem mit der Zeit, auch in der Situation andere Dinge zu sehen, die einem vorher nicht aufgefallen sind.
Ja, finde ich auch ein sehr, sehr guter Hinweis und eben wirklich zu gucken. Ich merke ja wirklich an meinen Fingern, wenn der Hund das Essen anders nimmt als in einer ruhigen
Ja.
Situation zu Hause. Und das ist ein guter Erregungsanzeiger. Ja. Jetzt haben wir ja relativ viel darüber gesprochen, wie können wir dem Hund die Umwelt so darbringen, dass er sie nicht mit einer hohen Erregungslage, sondern eher, also entspannt kann er ja nicht sein, aber dass er eben, ja, nicht ganz so aufgeregt ist dabei. Und was ich immer ein großes Thema finde, ist, wir müssen ja auch üben, oder der Hund muss sich ja auch bewegen, der muss ja mal richtig hochschießen, auch schon Welpe mal mit seiner Erregungslage, das tut er ja ohne uns schon, aber wäre ja auch nett, wenn er mit uns spielt, weil Spiel ist
Ja.
ja einfach auch sehr bindungsfördernd und kann man ja letztendlich auch toll als Belohnung später einsetzen. Und es gibt ja immer diese Riesenangst davor, oh, du darfst auf gar keinen Fall mit deinem Hütehund beispielen, bei Jackie und so, ne? Also ich bin ja ein
Ja.
riesen Fan von Beispielen und kannst du den Menschen die Angst davor nehmen, mit Gegenständen zu spielen, weil man eben mit diesen Erregungskurven und so weiter
Ja.
arbeiten kann?
Ja, auf jeden Fall, genau. Einmal, ja, man kann auch mit einem Hütehund Ball spielen, auf jeden Fall. Und ja, man muss auf die Erregungskurve achten. Und ich finde, dieses reine Schmeißen, der Hund wirft, rennt hinterher, bringt es, ich
Der
schmeiße,
Hund
der
hoch, das wäre geil.
Hund rennt hinterher, er bringt es, ich schmeiße es. Also wirklich nur dieses stumpfe Schmeißen, holen, bringen. Das fördert natürlich. Oder könnte die Entstehung eines Balljunkies fördern. Und deswegen ist es wichtig, dass man ein bisschen darauf schaut, wie spiele ich mit einem Ball. Also werfe ich den wirklich nur stumpf und lasse den Hund da jedes Mal direkt hinterherfetzen? Oder werfe ich ihn vielleicht mal und übe, dass der Hund auch ein bisschen gerade wartet und er dann laufen kann? Oder ich verstecke den Ball, also ich werfe ihn gar nicht, sondern ich verstecke ihn. Und der Hund darf ihn suchen und dann bringen. Man kann ja mit einem Ball viel, viel, viel mehr als nur schmeißen. Genau, und da sollte man ruhig ein bisschen kreativ sein und eben die Erregungskurve mit beachten. Also es nützt mir auch nichts, wenn ich meinem Hund beibringe zu warten und schmeiße einen Ball und während er wartet, jippert der schon rum. Da ist natürlich die Erregung auch schon viel zu groß. Dann habe ich es aber wahrscheinlich auch nicht kleinschrittig genug aufgebaut oder habe es vielleicht gar nicht richtig trainiert, sondern den Hund vielleicht festgehalten und geschmissen oder so. Aber man kann das ja durchaus üben. Und ich kann ja auch üben oder nicht üben, dass ich auch einen Ball schmeiße. Also ich schmeiße auch Bälle mit meinen Hunden. Und ich schmeiße auch manchmal stumpf 5, 6 Mal einfach nur und lasse die laufen.
Ja, sie mögen
Aber
es ja
das,
auch total gerne, ne?
genau, sie mögen es auch gerne. Und Joy, ja, da musste ich auch sehr aufpassen. Früher war die ein bisschen Balljunkie. Und ja, wir haben das dann irgendwann anders gemacht, dass wir auch zum Beispiel nicht nur geschmissen haben, sondern auch danach geschaut haben, dass wir entweder auch mit dem Ball schon mal die letzten Male Ballwerfen immer kürzer gemacht haben, dass es halt langsam weniger wird und dann kommt der Ball nicht einfach weg und es ist frustig Schluss, sondern ich habe ihn weggesteckt und habe vielleicht vorher, bevor ich den Ball eingesteckt habe, ein paar Leckerlis geschmissen, dass dann nicht dieser Frust entstanden ist, jetzt nimmt sie mir den Ball weg, den ich so gerne behalten hätte. Und danach vielleicht auch nochmal ein Leckerli-Suchspiel angeschlossen oder ein paar ruhigere Übungen oder ruhiger werdende Übungen gemacht. Genau.
Ja, das finde ich total wichtig. Ich danke dir dafür, dass du das auch so gut beschrieben hast, weil ich finde, man nimmt den Hunden ja, indem man sagt, ich spiele mit meinen Hütehunden keinen Ball, eine ganz große Möglichkeit, auch ihr Verhalten und ihr Bedürfnis auszuleben, nämlich einfach etwas hinterherzulaufen und sich das zu schnappen. Und ich mag diese Spielen in Erregungswellen wirklich gut, also total gerne. Und ich kenne keinen Hund, selbst bei denen, die schon total jippig und so auf ihren Ball sind, bei denen das nicht irgendwann funktioniert. Und wenn die Hunde schon sehr hoch in der Erregungslage sind, weil sie es vielleicht schon kennengelernt haben, also auch die Welpen, dass Kinder vielleicht öfter den Ball schmeißen, da kann man ja auch nochmal gut reingrätschen. Und zwar, ne, dass man nach jedem, das erzähle ich jetzt nicht dir, sondern unseren Zuhörerinnen, klar, ne, dass man nach jedem Ballwurf vielleicht wirklich ganz besonders gut riechende Leckerchen um den Ball verteilt, sodass der Hund immer so mit seinen Hormonen auch hin und her switcht und
Ja.
so. Also ihr seid dem Verhalten eures Hundes da nicht hilflos ausgeliefert und sagt dann bitte deshalb nicht, wir spielen keinen Ball, weil es könnte das passieren, sondern spielt in Erregungswellen. Und wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, dann wendet euch an Dana oder auch gerne an mich, weil das ist wirklich eine schöne Sache, so ein gemeinsames Beutespiel, sag ich mal.
Ja, genau. Einmal das. Und also bei uns gibt es Bälle auch in allen Variationen. Bälle in Socken und Bälle einfach nur mit als Ball, Ball mit Schnur und alles Mögliche. Und was ich auch einfach so cool finde, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, glaube ich. Was wollte ich denn sagen? Ich
Ich
habe echt
mache
den Faden.
meine Acht im Gehirn, sonst kann ich auch einfach nochmal ein anderes Thema anschneiden und vielleicht fällt es dir dann wieder ein.
Was hattest du eben gesagt? Du hattest gesagt mit den.
Was hatte ich denn eben gesagt? Also ich habe von Erregungswellen gesprochen, gut riechende Leckerchen um den Ball streuen.
Ich
Wir
habe
können
echt
ja
den
ein
Faden
anderes,
verloren. Mach
das
mal
macht
weiter.
nichts.
Vielleicht
Ja,
fällt
das
mir gleich
mache ich. Genau, mir
ein.
fällt nämlich noch was ein, was auch oft sehr verpönt ist. Und zwar sind das ja diese Zerrspiele.
Ja.
Kannst du vielleicht da auch noch mal deine Meinung zu äußern, warum die vielleicht, warum man sie nicht machen sollte oder warum man sie machen sollte und wenn ja, wie man die sinnvoll gestalten kann und auch so welches Bedürfnis denn damit auch so ein bisschen befriedigt wird?
Ja, genau. Also Zerren ist ja auch, oder vielleicht nicht das Zerren an, also mit mir um die Wette, aber das gehört schon auch ein Stück weit mit zu den Jagdsequenzen. Und ich liebe Zerrspiele, ich finde das super, weil das eine Belohnung ist, die ich einsetzen kann, also nicht nur als Spiel gedacht, sondern wirklich auch als Belohnung, die ich einsetzen kann mit und bei mir. Und ich kann den Hund auch da wieder, wenn der gerade total aufgeregt ist, auch wieder in seiner Erregung abholen. Und dann kann er das dann mal rauslassen. Und also ich glaube, viele machen das vielleicht oder finden das nicht so gut, weil sie Angst haben, dass der Hund noch höher fährt oder vielleicht so wild dabei wird, dass er auch irgendwie in andere Dinge beißt als dieses Zerrspielzeug. Aber auch das kann ich ja alles steuern im Training oder im Spiel und im Umgang. Ich finde Zerrspiele wirklich, wirklich toll. Ich benutze das zum Beispiel super gerne auch für den Rückruf als Belohnung, weil das so viel mit sich bringt, was ich mit meinem Hund machen kann, aber ihn eben auch da abholen kann, wo er gerade ist. Liv liebt Zerrspiele und natürlich kann man das so aufbauen, dass der Hund dabei nicht irgendwie bis Ultimo hochfährt. Und ich kann ja auch meinen Hund mal gewinnen lassen und sowas alles.
Ja, auf
Es
jeden Fall.
gibt so viele schöne Sachen, die man damit machen kann, dass ich das schade fände, wenn ich das jetzt, also das jetzt wegzulassen, weil ich vielleicht Angst hätte, dass er dabei zu wild wird oder so. Das kann ich ja alles steuern.
Und ich spiele, das macht es ja quasi genauso wie mit dem Beispiel, dass ich in Erregungswellen spiele und auch nicht einen abrupten Abbruch habe und das Ding kommt weg, sondern ich kann es einfach liegen lassen und Futter drum rein oder so, ne?
Genau. Also ich
Okay.
glaube, bei Hütehunden würde ich schon auch sagen, dass man da wirklich gucken muss, wie man was beendet, weil die eben schnell frustig werden können. Das heißt, einfach zu sagen, die Spieleinheit oder meine Trainingseinheit oder irgendwas ist vorbei, ich packe jetzt einfach alles weg. Das kann schon dazu führen, dass der Hund echt richtig frustig ist. Und es wäre ja schade, dass ein Hund mit dem Spiel von mit mir oder auch mit einer Trainingseinheit schlussendlich immer nur Frust verbindet. Deswegen ist das eigentlich eine sehr, sehr, sehr schöne Sache und es ist so einfach, es zu beenden und dabei Kekse zu streuen.
Und ich Hol mal gerade was, wollte ich nämlich mal, Moment, zeigen. Zwar, was ich ganz oft mache, um das dann auch noch und das Ende noch ein bisschen länger ausklingen zu lassen, nämlich wenn man hier zum Beispiel so ein geflochtenes Zerrteil hat,
Die haben wir
dann
auch,
kann
genau.
man da so schön Futter auch reinstopfen. Das heißt, die Hunde können sich noch ein bisschen mit diesem Spielzeug beschäftigen, können das auch noch ein bisschen bewegen und gleichzeitig aber dann eben auch schon fressen. Dann ist so dieses Ende auch noch mal ein bisschen länger rausgezogen, zögert. Das heißt, die Erregungskurve, die flacht wirklich schön langsam ab. Das ist echt so, glaube ich, das ist fast das Wichtigste, was wir gerade mal allen Menschen mitgeben können, gerade mit Hunden, die schnell erregbar sind, weil es eben ihrem Rassestandard entspricht, dass man wirklich dafür sorgt, dieser Erregung, ja, wie soll ich sagen, also Wert beizumessen, das ist so, und die sollen die auch ausleben, aber ich muss dafür sorgen, dass die Erregung, dass die Hunde lernen, immer wieder hin und her zu switchen zwischen
Ja.
Erregung und Abflauen, Erregung und Abflauen. Das ist, glaube ich, so, finde ich so immer das Wertvollste, was man am Anfang mal so
Ja.
mitgeben kann.
Ja, genau. Und ich
Deswegen.
glaube, das ist bei vielen, also gerade so in Hütehundkreisen, in Social Media und überall, ist es echt
Ja.
noch ausbaufähig, weil dann häufig so Dinge kommen wie pack's weg, wenn der Hund irgendwie zu aufgeregt wird, dann tu es einfach
Oh,
weg. Oder wenn
ja.
der Hund zu aufgeregt oder hibbelig ist, dann stellst du dich auf die Leine und trittst drauf und wartest so lange, bis der. Das ist halt echt fies, ne? Der Hund ist gerade in der Stimmung und braucht dann Unterstützung, um irgendwie entspannter zu werden, um runterfahren zu können. Oder ist vielleicht gerade mit einer Situation einfach heillos überfordert. Und dann kommt von unserer Seite irgendwie Frust oder Druck, indem wir irgendwas wegnehmen oder indem wir den Hund jetzt irgendwie, wenn wir uns auf die Leine stellen, so arg in seiner Bewegung einschränken, dass er nichts anderes mehr kann als das, was wir gerade jetzt wollen, nämlich dass er sich nicht bewegt. Das finde ich einfach fies.
Ja, auf
Und
jeden Fall.
ich
Und
könnte
man
ja
handelt
für
sich
meinen. Jetzt hier, das sag erst.
ja mit dem Verhalten einfach Emotionen ein, die wir überhaupt nicht haben wollen, weil Frust ist ja echt so ein Verhaltensbooster. Wer weiß, was dann aus lauter Frust für ein Verhalten noch entsteht, ne?
Ja, genau, einmal das. Und ich möchte für meinen Hund ja eine Vertrauensperson. Also die meisten Menschen wünschen sich eine ganz tolle Bindung zu ihrem Hund, eine starke Bindung oder eine sichere Bindung. Dann müssen sie aber ebenfalls auch für ihren Hund ein Partner sein, auf den Verlass ist. Und zwar in jeder Situation, auch wenn der Hund mal Verhalten zeigt, was er eigentlich gerade oder was aus unserer Sicht vielleicht gerade nicht so passt in unser Leben oder in unseren Alltag. Und da muss ich ihn halt unterstützen, dass er das schaffen kann.
Genau.
Eigentlich gar nicht so schwer. Also es ist ja häufig auch wirklich gar nicht so schwer. Und der Hund muss da eben nicht alleine durch, weil er hat uns als Bindungspartner. Und wir kennen unser Menschenleben. Wir wissen, was da gefordert wird, vielleicht auch von den anderen Menschen um uns herum. Deswegen können wir es dem Hund ja eigentlich total einfach machen und sagen, ey, ich weiß, was hier gerade wichtig ist, ich helfe dir dabei.
Das finde ich total spannend, was du sagst. Auch da stimme ich dir natürlich zu 1000% zu. Aber ich glaube, dass das auch so ein Knackpunkt ist, weil es für viele Menschen wahnsinnig schwierig ist. Die lernen ja alle, guck nur auf das Verhalten und stell das ab, wenn es dir nicht gefällt. Und da ist ja noch kein böser Hintergedanke da dabei. Aber auf die Emotion, die hinter dem Verhalten steht, zu gucken, das ist ja auch schwierig, weil es ja natürlich auch, also, ne, interpretierbar. Und erfordert halt auch, finde ich, schon Erfahrung, Kreativität und ja, eben Wissen. Wie kann ich meinem Hund in dieser Emotion helfen?
Das ist auf jeden Fall nicht einfach. Aber es, also Hundehaltung oder das Zusammenleben mit einem Hund ist halt auch nicht immer einfach. Und ja, manchmal muss man sich vielleicht dann Hilfe holen, wenn man es selber nicht, wenn man sich selber unsicher vielleicht dabei ist oder sich das nicht zutraut oder nicht genau weiß, was ist gerade die Emotion. Aber es hilft mir ja auch gar nicht, wenn ich nur daran arbeite, was ich gerne hätte, wenn ich die Emotion total außen vor lasse und die bleibt, dann wird die sich anders zeigen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal jetzt den Kreis nochmal zu den Welpen schließen, weil wir haben uns ja jetzt über Emotionen und Verhalten unterhalten. Das heißt, unsere Welpenbesitzer haben jetzt die Information bekommen, hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis und eine Emotion. So, jetzt habe ich da so einen kleinen süßen Welpen zu Hause, der Dinge tut, die ich nicht möchte. Ja. Und er hat jetzt auch schon die Information von uns bekommen, Frustration kann so ein Minenfeld sein. Ja, die Hunde müssen lernen, das auszuhalten, aber das lernen sie ja sowieso im Alltag, weil sie ja sowieso nichts, ganz wenig nur frei entscheiden können. Jetzt habe ich da so einen Welpen, der voller Anpassungsstress steht, der vielleicht Dinge kaputt macht, weil alles auf einmal zu viel ist.
Ja.
Und ich stehe da hilflos davor und denke, so was, schlafen kann er nicht.
Ja.
Was mache ich? Wie kann ich mein Baby unterstützen, um wieder in seine Mitte zu kommen, um diese schwierige Anpassungsphase zu überbrücken, die ja dann gerade eben auch bei Rassen, die viel mit Bewegung kompensieren, die viel mit Beißen kompensieren. Was kann ich machen? Also ich weiß, Tipps gehen jetzt so nicht, aber vielleicht
Ja.
hast du so einen Weg, den man einschlagen
Ja.
kann.
Also häufig ist es ja tatsächlich, gerade auch zu Hause, dass sich dann irgendwann am Ende des Tages vielleicht mal zeigt, was da doch zu viel war oder dass da irgendwas zu viel war. Oder auch, also es gibt auch immer wieder zu Hause Situationen, wo die Hunde einfach beißwütig werden oder, keine Ahnung, irgendwas machen, was man nicht möchte. Und dann reagiert man erstmal vielleicht intuitiv und denkt sich danach, was mache ich denn jetzt weiter? Und dann ist es aber vielleicht gerade schon die Erregung auch wieder hoch und bei allen vielleicht sogar, vielleicht bin ich als Mensch überfordert. Und ich finde es super hilfreich, gerade bei einem jungen Hütehund, erstmal überall in der Wohnung irgendwas zu haben, was man schnell nehmen kann. Sei es ein Zerspielzeug, sei es, keine Ahnung, eine alte Socke mit einem Ball drin, sei es, keine Ahnung, eine Socke mit Leckerlis, die irgendwie, wo der Hund dran kann. Oder eine Schleckmatte oder ein Handtuch aufgerollt, wo ich auch Leckerlis drin habe. Wenn ich mir überall einfach mal ein paar Dinge verteile, dass ich erstmal schnell dran kann, dann verschaffe ich mir Zeit, mal nachzudenken. Dann kann ich meinem Hund das geben, kann das vielleicht auf ein Zerspielzeug umlenken. Ich kann dem vielleicht eine Kaustange geben, dass der erstmal ganz kurz beschäftigt ist. Manchmal erledigt sich das tatsächlich dann schon von alleine. Oder ich habe einfach mal einen Moment Zeit zum Nachdenken. Was wir auch oft den Leuten empfehlen, sind Welpengitter. Wenn es wirklich mal ein Moment ist, wo man überfordert ist und es gibt ja auch Situationen im Alltag, wo man einfach gerade fertig ist. Komme vielleicht von der Arbeit, ich hatte einen stressigen Tag oder was auch immer. Und dann ist irgendwas und es passt mir gerade vielleicht einfach gar nicht, weil ich gerade eigentlich eine Pause bräuchte und mein Nervenkostüm, meine Impulskontrolle vielleicht gerade ganz schlecht ist. Dann kann ich so ein aufgerolltes Handtuch mit Leckerchen oder was auch immer, dann lege ich das in so ein Welpengitter und setze den Hund da einmal rein. Und ja, vielleicht hat der auch dann gleich noch mal kurz Frust, aber ich kann mal ganz kurz durchatmen und ganz kurz mal mich sammeln und überlegen, was mache ich dann. Und dann ist vielleicht der Weg, dass man sagt, jetzt geht man 5 Minuten in den Garten. Oder aber man gibt dem Hund noch mal was zum Kauen oder zum Schlecken, wo der nur einen Moment länger mit beschäftigt ist. Vielleicht hat der auch einfach gerade, vielleicht muss der oder was auch immer. Man kann ganz, ganz viel abpuffern, wenn man einfach irgendwas hat, wo man es mal umlenken kann. Unsere Züchterin zum Beispiel von unserer Happy, die macht das ganz süß auch bei ihren Kindern, wenn die Welpen hat und die Welpen sind jetzt gerade irgendwie, dass sie nicht so richtig weiß, die Zähne sind noch ganz scharf und die Kinder sind vielleicht noch nicht so groß gewesen, jetzt sind die schon ein bisschen älter, dann sind die natürlich, können die auch anders damit umgehen. Die hat denen aber ganz oft am Anfang auch in den Welpenausläufen, wenn die Welpen noch ganz klein waren, einfach Gummistiefel angezogen.
Ja, coole Idee. Ja,
Fertig, Problem gelöst. Dann kann da keiner in die Füße zwicken, weil da kommt die nicht durch. Die Kinder können nicht quietschen und schreien. Und so hat sie ganz, ganz viel umgangen. Türgitter können mit Welpen ein Segen sein, dass man einfach mal kurz was trennen kann. Sei es jetzt zwei Hunde, die Kinder und den Hund, oder auch wirklich mal für sich selber einen Moment Ruhe schaffen kann. Und was auch bei Hütehunden echt hilft, gerade wenn die so ein Problem haben mit Unruhe, mit nicht zur Ruhe kommen, mit hektisch sein. Dass man einfach sich selber, nimmt man sich eine Tasse Tee, eine Tasse Kaffee und dann setzt man sich eben vielleicht auch mal aufs Sofa. Und da haben auch viele Angst, dass man das sein halbes Leben dann später machen muss. Nee, meistens nicht. Also die meisten Hunde brauchen einfach nur am Anfang diese Unterstützung. Gerade ein Welpe, der in eine neue Familie kommt, der ist halt aus seinem Umfeld rausgerissen und dann lernt er diese Familie kennen und das ist natürlich für ihn sind das die Bindungspartner, die er dann hat. Wenn da vielleicht auch noch irgendwie kein anderer Hund ist, dann sind das ja die einzigen Bindungspartner, die er hat. Natürlich läuft er auch hinterher, wenn man da durch die Wohnung läuft. Und ja, vielleicht muss man bei Hütehunden ein bisschen mehr darauf achten, dass das nicht bleibt, dass der Hund nicht ewig hinterher rennt. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn ein Hund seinem Menschen folgt, wenn er den Raum wechselt. Wenn er sich danach im anderen Raum wieder genauso entspannt verhalten kann. Also das ist für mich kein Problem. Zum Problem wird es ja eigentlich erst, wenn die Hunde unter Dauerstrom stehen und immer jede Bewegung des Menschen sich anschauen. Und da kann man aber eben einem Welpen ganz viel helfen, dass man einfach auch mal die ersten Wochen sich wirklich die Zeit nimmt und sagt, okay, mein Welpe braucht gerade hier Ruhe und dem fällt es gerade schwer und ich mache es dem leicht. Weil wenn es dem eh schon schwer fällt, runterzufahren, dann wird es echt schwierig sein, wenn ich dabei gerade irgendwie die Wohnung putzen will und irgendwie ständig durch die Gegend renne. Aber dann wird es für den viel einfacher, wenn ich mich vielleicht zu dem auf den Boden setze oder ich mich aufs Sofa setze und ich mache dem ein Kuschelangebot oder ich gebe dem was zum Schlecken. Und ich verhalte mich eben auch selber einfach erstmal ruhig.
Ja.
Das muss man eben in der Regel nicht ewig machen.
Das stimmt, ja. Also die werden ja einfach erwachsen. Es ist ja
genau.
Irgendwie gut mit unseren menschlichen Kindern zu vergleichen, die Entwicklungsphasen. Was ich auch nochmal ganz wichtig finde, ist, dass man auch akzeptiert, dass Welpen einfach unruhig sind, dass sie Dinge kaputt machen, dass sie laut sind, dass sie bellen, zwicken, Dinge erkunden und das nicht so im, also ich erlebe das ja häufig, dass das so gestempelt wird, als das dürfen Hunde nicht und wenn der das jetzt macht, dann macht er das immer so. Und gerade bei, wenn ich mir einen Welpen auch in einer aktiven Rasse ins Haus nehme, wie Hütehunde, dann ist das doch auch schön. Also genau, dann will ich ja vielleicht, also ich will ja einen aktiven Hund und er kann ja nicht nur aktiv sein, wenn ich das will, sondern er ist natürlich als Welpe auch sehr aktiv.
Ja.
Also sonst hätte es ja vielleicht ein Bernardiner auch getan, ne? Der nicht so viele
Ja,
Aktivitätszeichen.
definitiv.
Ja. Und das vielleicht auch wirklich mal zu feiern und zu sagen, boah, ich habe hier wirklich einen lebensfitten kleinen Hund, der Dinge erkundet, der ja fit for life ist und der jetzt einfach guckt, wie funktioniert das denn alles hier? Und statt Angst zu haben, Angst davor zu haben, es bleibt jetzt immer so und jeder sagt, und so, weil aus Angst kann nichts Gutes entstehen.
Genau, und also wer einen Welpen kriegt, egal ob Hütehund oder was auch immer, dann muss man halt mal richtig ordentlich aufräumen und das bleibt auch nur ein paar Wochen oder vielleicht ein bisschen länger. Also ich glaube, durch den Zahnwechsel macht es Sinn, dass der Hund erstmal durch ist. Aber dann kann man ja auch alle seine Einrichtungsgegenstände, seine komplette Deko und alles, was man hat, wieder herholen. Aber es macht schon Sinn, einiges erstmal wegzuräumen, was man behalten möchte. Wenn ich da jetzt einen Teppich liegen habe, der ist mir total egal, weil der ist alt und der kann raus, ja, dann kann der den auch fressen oder anfressen oder ankauen. Aber wenn ich irgendwas behalten möchte, was mir wirklich wichtig ist, dann soll ich es halt wegräumen. Damit umgehe ich so viele Probleme. Und wenn ich dann schaue, dass ich dem Hund andere Dinge anbiete, die er fressen kann, die er auch zerlegen kann. Also es gab bei uns immer am Anfang Spielzeuge ganz bewusst, die kaputt gehen durften. Wo es uns vollkommen egal war und dann nehme ich vielleicht nicht das teure, ich weiß nicht, den teuren Kong oder was auch immer, wo ich denke, puh, da habe ich aber so viel Geld für bezahlt, dann nehme ich vielleicht ein Spielzeug, was mir egal ist und was vielleicht nicht so teuer war, aber was der Hund einfach erstmal schreddern kann. Und Welpen schreddern halt auch gerne. Und da kann es auch mal Altpapier tun, die das einfach zerpflücken können. Ganz, ganz wichtig. Sollen die, machen die und müssen die auch. Und
müssen
es
sie
hört
auch.
Halt auf. Es hört von ganz alleine auf. Man braucht keine Angst haben, wenn der Welpe jetzt total viel Quatsch macht, sagt man ja immer, dass die irgendwas fressen, kaputt machen, klauen, was auch immer. Das hört in der Regel von ganz alleine auf. Ohne es mal zu tun. Ich muss es nur einmal durchhalten, die Zeit.
Das ist so wichtig, dass du das nochmal so sagst, weil das ist wirklich so ja die größte Hürde für die Menschen, die sagen, ja, aber wenn der das jetzt macht, dann wird der ja mit 2 Jahren, wie Dagmar Spöhner immer so schön sagt, zum Mörder oder so. Das sind dann die Befürchtungen, die viele Hundebesitzer haben, aber so ist es ja einfach nicht. Die werden ja erwachsen und wenn wir die nicht hauen und treten und einsperren, dann werden das ganz normale Hunde, wenn wir die fürsorglich und mit Wohlwollen behandeln und trainieren tun wir ja sowieso. Und Hunde lernen ja den ganzen Tag, lernen die unseren Alltag kennen und lernen sich anzupassen. Und die Angst kann man da wirklich mal beiseite schieben, weil die
Und
macht
es ist
nur
so
eins
toll,
kaputt.
wenn die mutig sind, wenn die Sachen
Ja,
erkunden. Also
genau.
ja, natürlich finde ich das vielleicht nicht so toll, wenn mein Hund da irgendwie Schlampe spritzt aufs Sofa klettert. Aber wenn ich einen Hund habe, der es sich traut, mal aufs Sofa zu gucken oder irgendwo rauf oder drunter oder sich irgendwelche Dinge, die für den völlig neu sind, mal anguckt und selber hingeht und das erkundet, das ist so cool. Das sollte ich eigentlich fördern. Und das kann ich ja auch durchaus machen, dass ich das fördere mit Dingen, die ich gerne möchte. Also ich kann meinem Hund ja immer wieder Gegenstände oder irgendwas ins Haus stellen oder im Garten oder auf dem Spaziergang mal ganz bewusst irgendwas präsentieren, um dem Hund dieses Erkundungsverhalten nochmal zu ermöglichen. Dann kann er das ausleben und ich habe das wieder aber so gemacht, wie ich es möchte. Oder in einem Rahmen, in dem ich es akzeptieren kann und er jetzt nicht irgendwie die teure Vase umschmeißt, die mir wichtig ist. Das finde ich eigentlich ganz, ganz toll, weil das macht das ja aus. Man möchte einen selbstsicheren Hund, der offen durchs Leben geht, aber dann muss er das auch dürfen. Also dann muss er ja auch Erfahrungen machen dürfen und Dinge erkunden dürfen und darf nicht überall immer nur hören, nein, 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 nein. Dann macht man es ihm ja madig. Und im schlimmsten Fall, wenn man es straft, macht man es kaputt, das Erkundungsverhalten. Dann wird es irgendwann nicht mehr gezeigt.
Ja, das finde ich nochmal einen super wertvollen Hinweis von dir mit dem Erkundungsverhalten, weil unsere Umwelt ist ja so eng geworden. Das heißt, unsere Hunde haben ja kaum noch die Möglichkeit, in ihrem Tempo und mit ihrem Abstand, den sie so brauchen, Dinge zu erkunden, weil wir meistens ja an der Leine sind oder die Hunde an der Leine führen. Und das finde ich super, dass man so einmal die Woche oder alle paar Tage neue Dinge mal mit nach Hause bringt, die nach anderen Menschen riechen oder wenn man mal einkaufen war oder wie du, ne, einen Regenschirm einfach mal hinstellt, jetzt nicht auf den Hund zugehen, sagen, guck mal, was ich hab, ne, sondern einfach
Genau.
mal ruhig hinstellen oder wenn man vielleicht mal bei jemand war, der Pferde hat, vielleicht mal ein bisschen Stroh mitbringen. Also, weil all das verknüpft das Gehirn ja dann mit eher ruhigen Informationen, nicht mit Angst
Genau.
und Frust und Druck, weil er nicht so kann, wie er will. Danke dir dafür, das ist super wichtig. Ja.
Ja, genau. Und was du auch sagst mit dem langsamen Gehen und den Hund machen und gucken lassen. Ich möchte, dass mein Hütehund entspannt durchs Leben geht. Und dann bin ich sehr gut beraten mit einem Welpen. Nicht, ich muss mit dem nicht zig Strecke laufen. Es ist toll, wenn der zwischendurch mal rennen kann und sich austoben kann. Aber gerade wenn der irgendwo stehen bleibt und guckt, bleibt stehen und lasst eure Hunde echt gucken. Gebt den Hunden einfach die Zeit, die sie brauchen, um etwas zu beobachten, zu verarbeiten, vielleicht auch für sich schon mal in den Kontext einzuordnen. Ist das für mich gefährlich? Ist das interessant? Ist das egal? Ist das neutral? Denn das ist ja das, was es später ausmacht. Wenn ich die immer überall vorbeischleife, sodass die überhaupt keine Zeit haben, sich mit Reizen auseinanderzusetzen,
Ja.
können sie es natürlich auch nicht lernen. Und deswegen mag ich das nicht, dem Hund irgendwie, ich muss jetzt schnell meinen Spaziergang machen, sondern es ist total egal, wie schnell man vorankommt. Wenn ich merke, ich habe jetzt aber keine Zeit mehr, dann drehe ich halt um und gehe zurück. Aber mein Hund hat vielleicht in dem Moment so viele Dinge gelernt, weil er Zeit hatte, sich umzugucken und die Dinge anzugucken. Also meine Liv ist bis heute ein Hund, die muss sehr viel gucken. Und ich habe die immer gucken lassen. Und es ist als Welpe war es echt manchmal ganz schwierig, weil die so viel geguckt hat, dass sie überhaupt keine Zeit zum Pillern hatte.
Ja.
Das heißt, wir sind ganz oft wirklich auch mit diesem Welpen an der Leine in den Garten gegangen, immer an die gleiche Stelle, damit sie überhaupt irgendwann mal Zeit hatte, um Pipi zu machen, damit es nicht ins Haus kommt. Damit es nicht am Ende im Haus passiert, wo es natürlich viel reizärmer ist. Da hatte die dann Zeit zum Pillern.
Ja.
Aber die brauchte ganz viel Zeit zum Gucken. Das heißt, wir sind tatsächlich ganz oft im Garten, wir haben mal eine Ecke gehabt, da sind wir immer im Kreis gelaufen, langsam oder halt nicht gelaufen, wenn sie stehen geblieben ist, bis sie irgendwann mal gemacht hat. Und bis heute ist es jetzt 7 Jahre, die braucht immer noch diese Zeit. Also Silvester, die hat keine Angst, wenn es böllert. Aber die guckt. Also bis wenn wir an einem Silvesterabend irgendwann noch mal rausgehen, plane ich immer mindestens eine Viertelstunde für ein Pipi ein, weil sie guckt.
Ja,
Und das ist
ist auch
okay.
ganz, ganz, ganz wichtig. Und dazu gibt es auch eine ganz ausführliche Folge, so wie man, was man mit dem Welpen so macht, wie man den eingliedert, wenn man den in den ersten Wochen zu Hause hat mit Gerd und Silvia auf meinem Kanal, den verlinke ich auch nochmal. Aber das ist super, dass du das nochmal gesagt hast, weil man geht eben einfach nicht spazieren, sondern man steht spazieren mit den Welpen,
Ja.
weil die ganzen Eindrücke einfach unglaublich überwältigend sein können, wenn man über die Bedürfnisse der Kleinen rüber geht. Das ist einfach so viel, was die lernen müssen in der ersten Zeit. Also der Oliver, der hat nur gestanden am Anfang oder ich musste ihn sogar auf den Arm nehmen, weil er auch so viel Angst
Ja.
hatte und er konnte von meinem Arm aus, das kann man mit Tüte und Welpen ja durchaus auch machen. Also scheut euch nicht, wenn ihr merkt, die sind unsicher. Wenn die eure Hilfe brauchen, geht in die Knie und nehmt die zwischen die Beine oder nehmt sie auf den Arm. Und Oliver, der wird jetzt 8, die im August und ja, der guckt sich auch immer noch die Welt. Also wir stehen auch viel immer noch. Und das ist eben auch seine Art, die Welt zu erkunden. Ja.
Ja, und aus diesem Grund finde ich nach wie vor diese Regel 5 Minuten pro Lebensmonat gar nicht so verkehrt. Nicht wegen der Gelenke oder der Knochen, sondern einfach wegen dem Input. Wenn ich mit so einem
Ja.
kleinen Hütehund-Welpen 2 Stunden, natürlich könnte der 2 Stunden laufen, das wäre überhaupt, körperlich wäre das für den mit Sicherheit überhaupt gar kein Thema. Aber der Kopf ist irgendwann voll. Die müssen halt auch alles, was sie sehen und was ihnen begegnet, an Gerüchen, an Reizen, optisch, an Untergründen, alles, was sie überhaupt irgendwie für sich wahrnehmen, müssen die alles verarbeiten. Und deswegen kann durchaus diese Regel 5 Minuten pro Lebensmonat spazieren gehen gar nicht so schlecht sein, damit die nicht von den ganzen Reizen überfordert sind.
Finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass du das sagst, weil man könnte ja auch überlegen, was könnte ich, oder ihr könnt euch überlegen, was könnt ihr für eine Struktur da reinbringen. Das heißt, wenn es zum Beispiel Gebiete sind, also wir haben hier zum Beispiel ganz viele Felder, ne, die immer, da ist auch nichts Spannendes irgendwann
Ja.
mehr. Und das wäre jetzt zum Beispiel so eine Möglichkeit, wo man sagen kann, da geh ich auch mit meinem jungen Hütehund hin, da kann er sich auch mal
Ja.
richtig auspowern, weil der nicht so viel Gehirninput hat. Da kann man auch mal länger laufen, weil das ist ja auch
Genau.
wichtig, so über Stock und Stein, so für die Gelenke.
Ja.
Und wenn man zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo der noch nicht war, dann laufe ich da aber nicht so lange mit dem, weil da ist das Gehirn so im
Genau.
Vordergrund, was es so alles aufnimmt. Okay, ja,
Ja.
ganz wichtiger Hinweis auch nochmal, weil man kann natürlich, das ist halt eine Gratwanderung, man kann zu viel und man kann zu wenig machen. Und
Genau, und das gibt es halt beim Hütehund häufig so diese Extreme, ne? Entweder ist es viel zu wenig und die wollen nur Ruhe, Ruhe, Ruhe. Oder aber die haben das Gefühl, ich habe einen Hütehund, der muss so total ausgepowert werden, der braucht körperlich und geistig. Und die brauchen auch sicherlich körperlich und geistig was. Aber geistig haben die schon echt viel, weil das ganze Leben ist neu. Alles, was bei uns im Alltag denen begegnet, ist am Anfang neu. Das heißt, das ist schon alles geistige Auslastung. Das heißt, ich brauche am Anfang nicht 20 Tricks. Und ich kann mit dem auch einen Trick üben, weil das vielleicht Spaß macht und Spaß wiederum ganz toll für die Bindung ist und für uns als Team und man lernt sich kennen. Dann kann man bestimmt auch einen schönen Trick üben. Und ich habe das auch mit allen Hunden. Wir haben alle Hunde haben schon mal irgendwas geübt am Anfang. Und ich bin ein großer Fan vom Handtouch, weil ich den auch in allen möglichen
Ich auch.
Lebenslagen benutzen kann. Aber das war am Anfang einfach nur Spaß. Und auch Spaß ist ja ganz wichtig. Aber dieses geistige Auslasten passiert tatsächlich am Anfang ja fast ausschließlich alleine durch den Alltag.
Durch Leben lernen, ne?
Ja, genau.
Oh, wow, das ist echt ein weites Feld. Wie geht's dir denn? Hast du das Gefühl, wir haben so versuchst
Ja.
du die Eigenarten von Hütehundwelpen so ein bisschen zu
Ja,
beschreiben?
genau. Eins hätte ich noch, und zwar das
Ja, gerne.
Bellen. Das Bellen
Ach
haben wir
ja,
jetzt noch
klar.
außen ein bisschen, das haben wir vorhin einmal kurz angesprochen. Und das Bellen finde ich tatsächlich bei Hütehunden nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, weil die halt schnell und viel bellen. Also die bellen vielleicht eher mal als ein, keine Ahnung, Labby oder ein Goldie oder ein Shih Tzu. Weiß ich nicht, die kenne ich nicht so gut. Aber die bellen eben schnell und die sind sehr bellfreudig. Jetzt hat Bellen immer eine Ursache oder irgendeinen Hintergrund, warum ein Hund bellt. Und bei Hütehunden ist es halt sehr oft durch Erregung und Frust, würde ich jetzt mal so sagen. Das sind zwei sehr, sehr häufige Gründe, warum Hütehunde bellen. Und beides sind Gründe, die ich eigentlich gar nicht unbedingt möchte. Erregung ist dann vielleicht einfach eine zu große Erregung. Das heißt, ich muss wieder meine Erregungskurve, dann sind wir wieder bei Erregungskurven. Ich muss ein bisschen auf die Erregungskurve achten und schauen, wie kann ich da jetzt gerade helfen, dass die wieder ein bisschen runtergeht. Und auch das Thema Frust finde ich gerade so wichtig, weil viele, viele Hütehunde auch im Training anfangen zu bellen. Dann heißt es, mein Hund kommentiert alles oder mein Hund muss immer alles kommentieren. Nee, das muss ein Hund eigentlich nicht und auch kein Hütehund. Das entsteht häufig aber durch Frust, durch vielleicht zu große Trainingsschritte oder zu schnell zu viel Ablenkung. Ist auch wieder ein bisschen zu große Trainingsschritte. Also mit zu großen Trainingsschritten meine ich, dass es wirklich zu schnell einfach zu schwer gemacht wird, dass zu viel zu schnell vom Hund verlangt wird. Der hat vielleicht schon eine Ahnung, was er machen soll. Und dann denkt man, jetzt geht es irgendwie schnell vorwärts und dann fangen die Hunde an zu jippern, zu bellen, zu fiepsen. Und das ist häufig einfach ein Stück weit Frust, weil sie eben doch noch nicht ganz genau alles schon wussten, was sie tun sollen. Und da muss man echt aufpassen, weil da kann man sich ganz schnell einen Hund zurecht trainieren selber, der viel auch bellt, der hibbelig ist. Das sind ja auch, wird ja auch oft gesagt, dass die beim Training so hibbelig sind. In vielen, vielen Fällen ist es einfach aus Versehen und vollkommen unbewusst. Das ist ja auch nicht, dass man das möchte. Aber durch Unwissenheit mit rein trainiert.
Ja, da danke ich dir echt für. Das ist mir tatsächlich, habe ich echt vergessen. Und es ist so ein wichtiges Thema. Wirklich. Das ist ja so das, also das fast das Allergrößte für Hütehunde, wenn die dann, weiß ich nicht, so ab der Pubertät, wenn die dann tatsächlich so schnell so überfordert sind, weil sie frustriert sind, weil sie ihre Bedürfnisse nicht erkannt werden, dass die Warnlampe blinkt, bell, 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 bell. Und das ist halt für den Besitzer eigentlich praktisch, weil man hört es, man weiß genau, okay, wenn er anhaltend anfängt zu bellen, dann weiß ich, ich muss etwas verändern an den Rahmenbedingungen. Das
Ja,
ist,
genau.
ja, okay,
Genau. Und
ja,
gerade
danke.
dieses Bellen im Training oder diese, also nicht unbedingt nur Bellen, es gehören ja auch viele Lautäußerungen wie Fiepsen oder dieses Jaulen mit da rein. Ja, also man braucht für manches vielleicht ein bisschen mehr Wissen, aber dann kann man sich auch einen Trainer dazu holen. Aber kleine Trainingsschritte, da haben so viele Leute im Kopf, dass man irgendwie schnell vorwärts kommen möchte. Und das ist ja auch toll, wenn der Hund schnell was lernt. Aber wenn ich kleine Trainingsschritte mache, komme ich eigentlich sogar häufig viel schneller voran.
Auf jeden Fall,
Und
ja.
das unterschätzen, glaube ich, ganz viele, die sich vielleicht noch nicht so sehr damit befasst haben, weil Trainingsschritte planen oder sich überlegen, ist ja irgendwie auch erstmal langweilig.
Ja.
Man kann damit aber super, super, super viel machen, wenn ich mir wirklich ganz kurz mal überlege, was habe ich jetzt gemacht und was mache ich gleich, weil man dann diesen Frust vermeidet und am Ende viel schneller an dem Ziel angekommen ist, wo man hin wollte und das auch noch mit einem viel schöneren, in Anführungszeichen, Verhalten. Weil der Hund das Ganze entspannter zeigen kann oder in einer angepassteren Erregung, die eben nicht zu hoch schießt und der Hund nicht total gefrustet ist und bellt oder jault.
Ja. Sehr, also eigentlich fast das Allerwichtigste, was du jetzt am Schluss gesagt hast, diese hohe Erregung, die eben, also die Erregung, die schnell nach oben schießt und sich eben oft durch Bellen oder manchmal auch, also Hüthunde neigen ja auch gerne mal dazu, so ein bisschen in die Leine zu beißen, manchmal auch an den Arm zu beißen und guckt nicht auf das Verhalten, guckt wirklich auf die Emotionen dahinter. Und man kann auch jederzeit Training abbrechen, man kann Spaziergänge abbrechen, wenn man merkt, der Hund ist in einer zu hohen Erregungslage und einfach überlegen, wie kann ich es denn verbessern, verändern, für den Hund ein bisschen angenehmer machen. Weil das ist das, was ja vielen Hütehundbesitzern später auf die Füße fällt, dass ihr Hund ständig nur noch bellt und nur noch springt und hüpft und dann mit aversiven Maßnahmen daran gearbeitet wird, das dieses Verhalten abzustellen und dann hat man diesen berühmten, wie heißt es, Dampfdruckkopf, der dann irgendwann platzt.
Ja, genau. Genau.
Okay.
Und man hat sich halt einen schlauen, also schlau, einen
Ja.
Hund in die Familie oder ins Leben geholt, der durchaus sehr lernfähig ist. Und vielleicht muss man selber dann auch ein bisschen sein, dass man einfach wirklich, also man sucht sich ja wirklich in der Regel einen Hütehund aus, weil man bestimmte Dinge damit vorhat. Man will
Genau.
vielleicht Hundesport machen oder man möchte einen Hund für bestimmte Aktivitäten und denkt sich, das könnte jetzt irgendwie passen. Aber da muss ich vielleicht eben selber auch bereit sein, mich in mancherlei Hinsicht auch selber fortzubilden oder selber dazuzulernen, damit ich damit eben wirklich gut umgehen kann. Weil dieses Hibbel, also Hibbelhunde, Hütehunde, die hibbelig sind, Hütehunde, die bellen, auch dieses, was du sagst, in die Leine beißen und so hin und her springen, das kann man echt durch so viele Kleinigkeiten schon so doll verändern,
Ja.
wenn man halt weiß, wie.
Ja.
Da kann man nicht pauschal sagen, du machst dann immer
Nee.
das. Man muss einfach schauen, warum macht der Hund das gerade? Warum beißt er in die Leine? Warum springt er in die Leine? Oder warum bellt er im Training? Und man kann da echt viel dran machen.
Ja.
Und häufig verstärkt man es einfach unbewusst. Ohne dass man das möchte, reagiert man oder hat eben zu große Trainingsschritte oder
Ja.
gibt vielleicht genau schnell noch das Signal, wenn man merkt, der Hund wird gerade hibbelig, dann sagt man schnell noch, was er machen sollte.
Ja.
Ja, aber damit hat man es verstärkt.
Ja. Und man legt halt den Grundstein dafür wirklich schon im Zusammenleben mit dem Welpen, weil man zu viel verlangt, zu viel den Welpen einschränkt, zu viel erwartet, zu viel Nein, zu viel, du musst jetzt ruhen. Das haben wir am Anfang alle schon besprochen. Und das fällt einem später wirklich auf die Füße, wenn die Hunde schon
Ja,
mit so
auf jeden
viel
Fall.
Frustration umgehen mussten in der Welpenzeit, wofür die noch gar nicht gemacht worden sind. Das können die einfach nicht und nicht
Nee,
genug
genau.
supported worden sind, nicht genug Koregulation stattgefunden hat und so. Okay.
Ja.
Du guckst da immer hin, aber wir haben
Mein
jetzt
Mann
auch.
hat gerade hier einmal ins Fenster gewunken mit meinem
Zack.
Sohn. Genau, ja, und also auch wir Menschen, es heißt ja immer, wir müssen alle auch, wir mussten alle mal irgendwann lernen, mit Frust umzugehen,
Ja.
natürlich. Aber auch wir Menschen, wir können mit Frust umgehen. Trotzdem finden wir das auch als Erwachsene meistens nicht toll.
Ja.
Also wir erwarten von unseren Hunden Dinge, die selbst wir überhaupt nicht gut können. Also natürlich kann ich mit Frust auch umgehen, aber trotzdem finde ich das richtig blöd in dem Moment. Und von manchen Hunden wird erwartet, dass sie aber mit allen möglichen Situationen, die so viel Frust vielleicht mit sich bringen, total entspannt umgehen sollen. Nee, müssen die
Nee,
eigentlich
ne?
nicht. Die müssen das mit Sicherheit ein bisschen lernen. Aber wie du auch schon gesagt hast, im Alltag müssen die oft so kleine, frustige Situationen immer wieder aushalten. Sei es einfach nur, er will schnell durch die Tür und es geht aber nicht, weil man muss sich noch anziehen oder der Hund will jetzt aber spazieren gehen, ich muss aber noch eine halbe Stunde arbeiten. Der Hund hat Durst, der Hund hat Hunger, also Durst hoffentlich hat er immer Wasser zur Verfügung, aber auch Essen bestimmen wir
Ja.
alles.
Ja.
Da ist mit Sicherheit im Alltag schon so viel Frust, dass ich nicht noch zusätzlich anfangen muss und sagen muss, jetzt übe ich ganz gezielt und stelle Situationen her.
Schrecklich,
Das
ganz
passiert
schrecklich.
nebenbei.
Ja. Und das ist wirklich, finde ich, auch nochmal, also wir müssen mal so ein bisschen aufpassen, dass wir, weil uns so viel so wichtig ist und uns, das ist ja uns so ein Anliegen. Aber also gerade nochmal bei Frust ist es ja auch so, wenn wir Frust aushalten müssen, weil etwas nicht so schnell geht, wie wir das haben wollen. Wir haben tausend Möglichkeiten, uns zu beschäftigen. Wir daddeln am Handy rum, wir gehen zum Kühlschrank, wir können so viele Dinge machen. All das kann der nicht. Und
Nee,
das,
wenn er
wir
Glück hat, hat
könnten,
er noch ein Spielzeug irgendwo rumliegen.
wenn er Glück hat, ja. Na,
Genau.
und da müssen wir wirklich so mit Fingerspitzengefühl rangehen, weil dieses ständige Fordern nach der Welpe muss doch Frustration lernen oder muss lernen, Frust auszuhalten. Das muss er ja später auch und so. Bullshit. Er muss erstmal gar nichts. Erstmal braucht er uns als verlässlichen Bindungspartner, die ihm wirklich durch schwierige Situationen helfen und Frustration auszuhalten, lernen die alle ganz früh schon. Das lernen die sowieso schon, weil vielleicht gerade die erste Zitze besetzt ist. Und sie zur
Gibt's
zweiten. Ja,
ja auch.
ist ja so. Also das Leben lernt genug Frust und macht keine Frustrationskontrollübung mit Welpen oder wie auch immer man das
Und
nennt.
es geht
Lasst die
keine
Finger
Welt und
davon.
oder es geht die Welt nicht unter, wenn ein Hund auch mal im Training durch Frust irgendwelche Lautäußerungen
Ja,
macht.
klar. Ja.
Trotzdem sollte ich das als Mensch einfach wahrnehmen
Ja.
und schauen, dass das nicht die Regel wird.
Ja.
Weil natürlich kann das passieren. Das
Ja,
Leben ist
klar.
nicht immer alles planbar und auch im Leben kann man planen und es ist doch wieder anders.
Ja.
Aber ich sollte eben aufmerksam sein bei diesen Dingen.
Ja.
Und ganz wichtig, bevor wir jetzt ganz aufhören, unerwünschtes Jagdverhalten ist ja auch so ein großes Thema bei
Ja.
Hütehunden, weil es einfach auch Jagdsequenzen sind. Und auch da sind wir wieder beim Stehen und Schauen. Stehen bleiben und gucken, belohnen. Ganz, 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 ganz,
Schon
ganz
beim Welpen,
wichtig.
also, ne? Du sagst
Ja,
also.
super. Ja, unbedingt beim Welpen. Wenn ich das beim Welpen schon anfange, hat der ja schon ganz viel gelernt, bevor der vielleicht noch schneller rennen kann.
Ja, das finde ich auch nochmal super. Wir kommen ja echt, wir finden gar kein Ende, aber es ist alles so wichtig, was du sagst, weil ich finde diesen Hinweis so wertvoll. Das heißt, ich habe einen kleinen, zum Beispiel Aussie oder Border Collie Welpen zu Hause und habe vielleicht Kinder, die rumlaufen und es gibt immer noch den Moment, wo der Welpe noch nicht läuft und ich aber sehe gleich. Das heißt, ich kann wirklich das kann ich noch belohnen und dann muss ich gucken, dass ich die
Ja.
Situation beende, aber dass der Welpe, dass ich dieses Verhalten, was ich haben möchte, verstärke und dieses Hinterherlaufen kann ich ja dann mit einem Ball oder mit einem Spielzeug ausleben lassen.
Genau. Oder bei Hasen, die man auf dem Spaziergang sieht, oder
Ja.
Vögel. Vögel sind ja bei vielen Hütehunden auch ein
Na
Thema.
ja. Ja.
Oder bei jeglichem anderen Wild, Fahrradfahrern, Joggern, das ist alles, was sich bewegt. Kann ich es belohnen, wenn mein Hund stehen bleibt und wenn er sich das ruhig anguckt? Ruhig.
Ja.
Und ich kann es eben, wie du sagst, später kann der gerne einen Ball jagen. Oder er kann mit mir ein Leckerchen oder ein Spielzeug belauern und das dann hinterher, ich schmeiße es dann, der kann es dann holen oder hinterher jagen. Aber dieses Stehenbleiben und Gucken oder auch Abwenden belohnen, wenn ich das im Welpenalter zum Erbrechen mache, bis zum
Ja.
Erbrechen mache,
Ja.
dann habe ich super, super, super viel vorgearbeitet. Für den Moment, wo der Hund wirklich schnell sein kann. Weil
Genau,
ein Welpe
super.
ist ja häufig, der hat noch dieses, oh, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und das kann man ja super nutzen, wenn man dann eben das verstärkt, was für uns wieder besser passt. Und das ist ja in der Regel stehen bleiben und gucken, ist super.
Ja. Hey, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, weil sonst, ich merke, ich habe immer noch so viele Infos oder nicht so viele Infos, aber so viele Gedanken im Kopf, die ich gerne mit dir teilen würde und eben auch mit unseren Zuhörerinnen. Aber ich glaube, wir machen hier einen Punkt, ne? Wir
Ja,
können
du hast
ja,
bestimmt
also,
auch die Uhr im Blick, ist bestimmt schon lang genug.
ja, aber das ist ja irgendwie üblich, dass so Dinge einfach auch lange brauchen. Also, wir geben ja auch wirklich viele Infos, aber vielleicht können wir das ja noch mitgeben. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir können ja auch noch mal eine Q&A-Folge machen. Also, sowas ist immer möglich, dass wir einfach auch wissen, wo sind denn eure Bedürfnisse? Also, was braucht ihr noch an
Ja,
Informationen, um
immer,
auch eine
klar.
schöne Welpenzeit zu erleben, die nicht nur von irgendwelchen, weiß ich nicht, wie nennt man das, Vorhersehungen geplagt werden. Oh, und mein Nachbar sagt, aber das geht nicht und so. Nein, also die Welpenzeit soll schön sein. Und
Ja,
wenn
und
ihr
ganz viel
dazu,
genießen, einfach ganz viel Schönes zusammen machen.
ja, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und wir, wenn es genug sind, beantworten wir sie einfach in der Folge. Und sonst, ich schicke sie dir einfach die Kommentare, dann kannst du ja vielleicht mir auch helfen bei der Beantwortung.
Auf jeden
Ja.
Fall.
Liebe Dana, ganz, ganz vielen Dank für das ganze Wissen, was du hier preisgegeben hast. Es war wirklich so wertvoll. Ich danke dir dafür.
Ich danke, dass ich mal wieder da sein durfte. Das war sehr schön. Es hat Spaß
Ja, ich habe
gemacht.
mich auch total gefreut. Ich habe es auch sehr genossen, mich mit dir auszutauschen. Also, dann hoffe ich bis zum nächsten Mal.
Genau, bis bald. Tschüss.
Tschüss.